Offenbarung 1, Vers 17, 18. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Liebe Geschwister, wenn das wahr ist, dass da einer ist, der die Schlüssel des Todes und der Hölle hat, dann müsste ich doch dumm sein, wenn ich dem nicht irgendwie mein Vertrauen schenke. Wenn ich nicht mein ganzes Handeln darauf einstelle, mit ihm gut Freund zu sein, ja. Kontakt mit ihm zu haben. Ich habe 4 Enkel und habe ich einen kleinen, das heißt, der ist jetzt auch schon 9 Jahre, aber als er noch kleiner war, da habe ich ihm was mitgebracht. Ich meine, Kinder heute sind ja verwöhnt, da kann man nicht viel mitbringen. Aber als er klein war, hat er einen Baukasten gekriegt, dann hat er mitgespielt und ich habe mitgespielt. Und er hat dann so einen Gartenzaun gemacht und noch einen Stein drauf gemacht und so hat er mitgespielt. Er wusste nicht, was er damit spielte. Aber als er so 3 Jahre alt war, da kam er, Opa, komm, wir bauen jetzt eine Hochgarage. Da müssen wir eine Anfahrt machen und eine Abfahrt und dann können wir die Autos da runtersausen lassen. Und er hat angefangen, mit diesen Bauklötzen eine Hochgarage zu bauen.
Mit welchem Alter?
3 Jahre.
Dann stelle ich an.
Ja, gut, prima. Wir sind schon 9. Kann auch sein, dass mein Gedächtnis schon 3,5 war. Ich will also keine Rekorde aufstellen. Nein, aber er hatte eine Vorstellung, er hatte ein Ziel. Er will jetzt eine Hochgarage bauen. Und dann hat er da ganz bestimmt angefangen. Und ich möchte nur kurz das übertragen auf unser Leben, auf uns. Was hast du für ein Ziel? Wo möchtest du hinkommen? Ich möchte zu dem Mann haben gehen, der die Schlüssel über den Tod und die Hölle hat. Da ist prima, finde ich. Da kann man doch bleiben. Da brauche ich nicht sterben, da habe ich ewiges Leben, da habe ich Freude, keine Krankheit und nichts mehr. Da möchte ich hin. Und wenn du das weißt, dann stellst du die Steine anders. Früher, wie er den Gartenzaun gemacht hat, das war ganz einfach. Da hat er einfach so hingestellt, ohne sich was beizudenken, da war es einfach ein Zaun. Bei der Hochgarage hatte die Auffahrt und hatte halt eben Platz gelassen, die hat so kleine Autobus gehabt, die hat er hingestellt, damit die auch Platz hatten. Er sagte, ja, weißt du, Opa, die müssen ja auch rausfahren können, die müssen Platz haben. Er hat sich was bei gedacht. Was denkst du dir so bei deinem Leben? Wie viele Menschen, ich meine, hier ist es leicht, euch ja zu sagen, ich glaube, dass hier keiner ist, der den Weg zu Jesus nicht weiß. Aber wie viel in unserer Familien und wie viele an unseren Arbeitsplätzen, wo wir hingestellt sind, die sagen, nach dem Tod ist alles aus. Ich weiß noch genau, Adolf Heller hat immer gesagt, das könnt ihr so packen, nach dem Tod ist alles aus. Wir dürfen uns freuen. Nach dem Tode fängt es erst richtig an. Und ich finde dieses Buch von Bruder Meyer aus Langensternbach schon vom Titel her so schön. Sterben, der Höhepunkt des Lebens. Glauben wir das? Ist das nicht was Tolles, was vor uns liegt? Das heißt nicht, dass wir uns jetzt freiwillig den Tod suchen sollen und sollen uns aufhängen und sagen, weil Sterben ist der Höhepunkt des Lebens. Das wäre ungehorsam. Wir haben hier eine Aufgabe. Paulus wollte auch lieber abscheiden und hat gesagt, nein, ich bleibe noch hier. Um halt eben den Auftrag ausführen zu können, Menschen hinzuweisen auf den Weg, auf den Mann, der Schlüssel und die Schlüssel hat, vom Tod und von der Hölle. In die Hölle will keiner rein. Auch wenn sie noch gar nicht genau wissen, wie furchtbar das ist. Wenn sie es wüssten, wie furchtbar. Ich glaube es gar, es würden mehr Leute den Weg finden. Aber wir haben ja keine Drohbotschaft, sondern eine frohe Botschaft. Und das möchte ich nur wieder betonen. Lasst uns unser Leben, lasst uns unser Handeln so einstellen vom Ziel her, dass wir wissen, wo wir hinkommen, von oben herab, und dass wir nicht so Angst haben müssen, wo wir hinkommen. Jesus Christus bietet uns ja an, wir haben hier in diesen Tagen ja so viele Gelegenheiten, zu hören, wie groß er ist, wie er allmächtig ist, wie er die anderen, wie er alle Dinge in Händen hat, auch den Feind hat er in Händen. Zieh aus Jerusalem, geht weg nach Babylon, ich bin bei euch. und er macht recht. Und wenn etwas Schöneres kann es gar nicht geben, als mit dem gut Freund sein, der die Schlüssel des Todes und der Hölle hat. Und ich möchte uns alle empfehlen, lasst uns unser Leben neu überdenken. Und dann unser Handeln, unsere Einstellung zu allen Dingen des Alltags von dort her. Das Schönste kommt noch. Jetzt kommst du dran. Da wollen wir noch beten. Ne? Ja, himmlischer Vater, dass wir das glauben und fassen dürfen, dass das Schönste noch kommt. Du hast uns hier in diese Welt hineingestellt und wir dürfen hier Statthalter sein. Wir dürfen hier deine frohe Botschaft weitergeben, je nach dem Maß, wie du uns Gaben gegeben hast. Und wenn wir es nur unseren Nachbarn, unseren Kindern oder sonst jemand sagen, Herr, du hast uns nicht so umsonst hier zusammengebracht, auf dass wir das hören dürfen von deiner Größe, von deiner Allmacht, von deiner Auferstehung, von der Tatsache, dass du die Schlüssel des Todes und der Hölle hast. Herr, schenk, dass wir es ernst nehmen und doch uns darüber auch richtig freuen, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass wir mit dir durch dieses Leben gehen dürfen und gewiss sein dürfen, du wirst es recht machen. Dir sei Lob, Ehre und Preis, Herr. Und auch jetzt für diese Stunde, die befehlen wir dir, Herr, schenk uns vermehrten Heiligen Geist, auf dass wir tiefer in dein Wort hineingeführt werden und dass wir auch die Zeit, in der wir leben, recht erkennen. Ja, wir danken dir dafür. Amen.
Amen. Ordnungen Gottes als Gesamtprogramm des Heilsplanes Gottes. Was haben wir vor uns? Die Feste Israels. Das ist schon falsch, der Titel. Gott sagt, das sind meine Feste, die ihr Haus Israel beachten sollt. Aha, ist das mehr als nur Feste Israels. Die Feste Israels, die in dieser rosa Zone dargestellt, festgehalten sind, sind Feste, Festzeiten, von denen Gott sagt, das sind meine Feste. Und das Haus Israel hat es sich geleistet, 1000 Jahre lang diese Feste nicht zu feiern. Als sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen sind, lesen wir, da hat Esra Nehemia daran gedacht, haben die Rolle des Gesetzes Mose gelesen, und morgen früh bis zum hohen Mittag begannen zu weinen, deshalb. Seit den Tagen Josuas haben wir die Feste Gottes nicht mehr gefeiert. 1000 Jahre lang. Zum Glück sind es nicht die Feste Israels, sondern die Feste Gottes. Vergisst Gott, wann ein Zeitpunkt seiner Feste gekommen ist? Das Fest prompt durchzuführen? Nein, unmöglich. Nun ist es so, die Feste Gottes, wie sie dem Haus Israel anvertraut worden sind, sind an und für sich schon wunderbar, sind aber andererseits gleichzeitig nur das Gesamtprogramm des Heilsplanes Gottes. Versteht ihr mein Nur? So wunderbar sie an und für sich schon sind, ne? In der buchstäblichen Durchführung, bilden sie wiederum nur das Programm des Heilsplanes Gottes, des gesamten Heilsplanes Gottes, der ganzen Heilsgeschichte Gottes. Wir haben heute Abend eine Festversammlung. Leider haben wir Brüder versäumt, jedem Eintretenden ein Programm in die Hände zu geben, nicht? Für diese Festversammlung heute Abend. Angenommen, jeder von uns hat jetzt ein Programm für unsere heute Abend durchgeführte Festversammlung bekommen. Jetzt nehmen wir mal an, der Hans Kornwinkel guckt immer das Programm an und das Fest läuft schon. Ne? Eine Viertelstunde ist vergangen, guckt immer noch das Programm an. Eine Stunde ist vergangen, der Höhepunkt des Festes kommt ja an. Er liest immer noch das Programm. Merken wir etwas? Solange wir an den Festen selber hängen bleiben, sind wir an der, nicht nur an der Hauptsache, sondern an der Herrlichkeit dessen, was Gott in diesen seinen Festordnungen verborgen hat, nichts Geringeres als seinen gesamten Heilsplan, modellmäßig in lebendiger Form darzustellen. Deshalb, liebe Geschwister, Feste Gottes, Israel anvertraut, Programm für Gottes Heilsplan und sind beschränkt hier auf die Rotzone, die Feste. Was haben denn die Ernten auf unserer Erde, besonders in Israel, mit den Festen Gottes zu tun? Ja, das können wir denken, was hat denn Mohammeds 1. Korinther 15, die Worte des Apostels Paulus zu tun mit den Festen Gottes, wenn er schreibt, nun ist aber Christus auferstanden, der Erstling aus den Toten, der Erstling Christus, dann zweitens die, die sein sind in seiner Anwesenheit, dann drittens das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergeben wird. Erstens, zweitens, drittens. Und da würde ich auch, wenn Paulus jetzt in unserer Mitte wäre, würde ich mich an ihn heranpirschen und fragen, darf ich eine Frage stellen? Na, bitteschön. Der Erstling Christus, dann die, die sein sind, und dann das Ende. Was? Da geht es um Auferweckung, Auferstehung, Lebendigmachung von Menschen, die dem Tod und dem Fluch verfallen sind? Paulus, verehrter Apostel, ich hätte gerne noch Einzelheiten. Was dürfen wir verstehen unter dem Erstling Christus? Ist das ganz persönlich er allein so, wie er in Menschengestalt über die Erde gegangen ist? Oder gehören sogar vielleicht wir als Glieder seines Leibes auch schon zu diesem Erstling Christus? Ich glaube, Paulus hätte Freude an mir, dem vorwitzigen Burschen. Ne? Ja, und was ist mit denen, was sind diejenigen, zweitens, die dann lebendig gemacht werden, wenn er anwesend ist im tausendjährigen Reich? Ja, vor allem interessiert mich aber Paulus, was du so ganz kurz machst, dann das Ende. Was darf ich darunter verstehen? Obwohl Paulus nicht gegenwärtig ist, ist der Geist Christi gegenwärtig, der dem Apostel Paulus die Dinge in dieser Kürze und Würze diktiert hat. Und der Geist ist uns gegeben. Ich weiß, was Paulus mir sagt. Er hat es mir schon gesagt. Mein lieber Arthur, ich als Chefarchitekt, mir ist es nur gegeben, den Gesamtplan Gottes in kurzen Strichen darzustellen. Aber alle meine Mitarbeiter, die Zeichner, die Techniker und. Die sind im Besitz, nicht nur im Besitz aller Einzelheiten, nach denen du begehrst, nicht? Sondern die haben jeder auf seinem Sektor, als Maurer, als Zimmermann, als Spengler, als Glaser oder wie die Arbeitsgattungen alle heißen mögen, nicht? Das sind alle Details, nach denen du begehrst, die sind längst da. Schriftlich vorhanden, ja wo? 1. Mose bis Offenbarung 22. Was? Ja. Arthur, ich empfehle dir, um einigermaßen nicht zu sehr ins Schwimmen zu kommen, erforsche einmal die Festordnungen Gottes, die Feste Gottes. Da wirst du schon so viele Einzelheiten finden. Sowohl über das, was zu verstehen ist unter dem Erstling Christus, was unter denen zu verstehen sind, bei seiner Anwesenheit, und dann wirst du verstehen, bis ins Einzelne, was zu verstehen ist, und dann drittens das Ende. Aha. Also, was ist dem Apostel Paulus gegeben, haben wir gehört? Das Wort Gottes zu vollenden, in welcher Weise? Dass der griechische Text genauso übersetzt werden kann, mir, dem geringsten Apostel, ist es gegeben, das Wort Gottes auf sein Vollmaß zu bringen, das Wort Gottes zu ergänzen. Bitte, das Wort Gottes zu ergänzen. Wenn eine Ergänzung von etwas nötig ist, hat das was für eine Voraussetzung? Ah ja, dass irgendetwas vorhanden ist, das der Ergänzung bedarf. Das heißt also, alle nicht-paulinischen Schriften, Altes und Neues Testament, bedürfen einer Ergänzung. Also sind die paulinischen Schriften nur was? Nur die Ergänzung. Das wollte ich beinahe sagen, wehe dem, der mit der Ergänzung zufrieden sein will. Der dreht sich nämlich um die eigene Achse und hat keine Ahnung, um was es eigentlich geht. Dass es nur um eine Ergänzung geht, von etwas Wunderbarem, das schon vorhanden ist. Das aber dringend der Ergänzung bedarf. Denn was ist die Vorbedingung? Was ist das übrige Gotteswort ohne das des Paulus? Eine unvollkommene Sache. Und erst die Ergänzung gibt uns Antwort auf die letzten brennendsten Fragen, die ein Menschenherz bewegen kann. Erst die Ergänzung. Die Ergänzung ist nichts ohne die Voraussetzung und die Voraussetzung ist nichts ohne die Ergänzung. Darf ich so sagen? Der Mann ist nicht ohne das Weib und das Weib ist nicht ohne den Mann, sagt Paulus. Ne? Ist ungefähr gar nicht schlecht, wunderbarer, lebendiger Vergleich. So. Wir haben gefragt, ja, das verstehen wir. Also, Lebendigmachung nach dem Geiste, Auferweckung nach der Seele, Auferstehung nach dem Leib, lebendig nach dem Geist, Paulus. Die drei Worte braucht er in 1. Korinther 15 im Auferstehungskapitel. Also durchaus ein feines Thema für heute. Und sagt dann, jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Christus der Ersten, ich habe hier schon die Antwort, dann Israel und die Nationen und zuletzt alle Massen obiger Erstlinge. Das ist kurz und bündig mal die Antwort. Dass das mit den Festordnungen in Verbindung sein könnte, verstehen wir. Dass Erntezeiten mit den Festordnungen auch in Verbindung stehen könnten, ist denkbar. Am schwierigsten aber ist zu verstehen oder mal anzunehmen, dass mit den Festordnungen die Ordnungen am Originalchronometer unseres Gottes ganz genau exakt voneinander abhängig sind. Auf Bruchteile von Sekunden. Das ist nicht selbstverständlich. Ne? Schlagen wir einmal auf Psalm 81, Vers 3 bis 4. Psalm 81, Vers 3 bis 4. Elberfelder Luther vielleicht, Vers 4 und 5. Stoßet am Neumonde in die Posaune, am Vollmonde zum Tage unseres Festes. Denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakobs. Stoßet in die Posaune am Neumond und beim Vollmond noch einmal zum Tage unseres Festes. Als Satzung des Gottes Israels in Bezug auf die Feste Israels. Da spielt Neumond und Vollmond eine Rolle. in Bezug auf die Feste Gottes? Was habt ihr für eine Meinung? Ja, bitte. Ja. Wir können das als alttestamentliche, sich aus der babylonischen Gefangenschaft oder aus der ägyptischen Knechtschaft Stellen halten in der Bibel, die sich in die Bibel verirrt haben, wie ich einmal gelesen habe. Wir können aber auch diese Aussage als bare Münze, als Wort unseres Gottes, genau nach dem Heiligen Geiste, im Glaubensgehorsam zur Kenntnis nehmen. Wir schlagen das erste Kapitel unserer Bibel auf. Vers 14. Und Gott sprach, es werden Lichter in der Ausdehnung der Himmel, erstens, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und zweitens, sie seien zu Zeichen. Nur die Frage, in welcher Weise sind sie für Zeichen? Zweitens, sie seien zu Zeichen. Drittens, zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren, bilden also den Originalchronometer Gottes und seien zu Lichtern in der Ausdehnung der Himmel, um auf die Erde zu leuchten. Das war also. Und Gott schuf nicht die Sonne und Gott schuf nicht den Mond, sondern was schuf er? Ein großes Licht und ein kleines Licht. Ja, Bruder Muhl, das ist doch die Sonne und der Mond, ne? Ja. Gibt es in der Zukunft eine Zeit, wo Gott das Licht der Sonne um das Siebenfache heller leuchten lässt? Antwort? Ja. Der ich im Anfang das Ende verkünde. Dann war also im Anfang, als Gott die Sonne schuf, die Sonne nicht, hatte nur, nicht nur die Strahlkraft, die sie jetzt hat. Erst seit dann hieß sie Sonne. Und vorher war sie das große Licht. Und bei der Bekehrung des Apostels Paulus lesen wir, da umstrahlte uns ein Licht, ein großes Licht vom Himmel, das den Glanz der Sonne übertraf. Stimmt's? Haben wir es jetzt, ne? Ja. Erst nach dem Fall des Menschen wusste Gott, diese Strahlkraft der ursprünglichen, des großen Lichtes, kann der gefallene Mensch nicht mehr ertragen. Transformierte er ab auf die jetzige Strahlkraft. Ja, und als was hat er den Mond, den nachmaligen Mond geschaffen? Als was hat er ihn geschaffen? Ich habe gesagt, nicht als Mond. Nicht als umherirrender Wanderer. Ja, als Beherrscher der Finsternis. Und dann, als was hat er ihn geschaffen? Als kleines Licht. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, ist das große Licht. Das Angesicht Jesu leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft, ist auch ein großes Licht. Hat sich dieses Licht auch einmal herabtransformiert, dass wir seine Gegenwart ertragen konnten? Ja.
Wird dieses große Licht im 1000-Jahr-Reich wieder leuchten?
Jawohl, ja genau.
Frage, der Mensch in dem jetzigen Zustand kann dieses Licht ja nicht ertragen.
Ah ja, deshalb schaltet Gott um auf neue Naturgegebenheiten. Auf die Frage des Bruders, kurz und bündige Antwort zur Orientierung, 1000-jähriges Reich. Dann haben wir eine Generalantwort. Im 1000-jährigen Reich hat Gott für die Menschheit, die da würdig erachtet wird, Nutznießer zu sein, also dabei sein zu dürfen, hat er alle Naturgesetze und entsprechenden Geschehnisse und Dinge wiederhergestellt in die Kräfte, Art und Darstellung, wie Adam und Eva sie hatten vor dem Fall. Ist das eine Orientierung? Oh. Hatten Adam und Eva schon ein Leben, das von Gott gezeugt und aus Gott geboren war? Antwort? Nein. Was hatten sie für ein Leben? Nur für die Zeiten der Zeitalter. Ein äonisches Leben, bitte. Wer ist der einzig aus Gott gezeugte und geborene Sohn? Jesus Christus. Adam und Eva waren nur ein Werk der Hände Gottes. Ja, nicht gezeugt. Angenommen, ich sei Bildhauer. Ich erstelle eine Marmorstatue von einem meiner Söhne, den ich gezeugt habe. Hat er dann das gleiche Leben wie ich? Jawohl, den ich gezeugt habe. Hat die Statue, die ich mit meinen Händen gemacht habe, auch das Leben? Mein Leben in sich. Ist aber die Statue genau das Abbild meines Sohnes. Ein Gleichnis meines Sohnes. Was war also der erste Mensch? Nur eine Statue, nicht? Jetzt bleiben wir im Bild. Aber wer war der Künstler? Der Bildhauer? Gott. Ist das ein Unterschied? Hatten Adam und Eva in der Lebensebene, die Gott ihnen zugeteilt hat? Oder hätten sie sterben müssen, wenn sie nicht gesündigt hätten? Nein. Dann hätten sie für die Zeiten der Zeitalter, der Äonen, wie wir gesehen haben, leben können. Und hätten sie da bis dahin aushalten können, dann hätte sie Gott von dort hinübergeführt bis ins unauflösliche Leben. Also so hätten wir es ja gern gehabt. Ne? Ich darf ja nicht sagen, was dann gekommen oder wie es dann gekommen wäre. Nun, also, tausendjähriges Reich, Zustände wie im Paradies, Adam und Eva vor dem Fall. Ah, jetzt die zweite Frage. Aber mit dem Leben, das Gott den ersten Menschen gegeben hat, war da die Möglichkeit zu sündigen? Aha. Ja. Ein Mensch, der aus Gott gezeugt und geboren ist, wie der Sohn Gottes, kann der noch sündigen? Der kann nicht sündigen, weil er aus Gott gezeugt und geboren ist. Das ist bei uns zum Glück vorhanden, aber nur der neue inwendige Mensch. Der ist nach Gott geschaffen in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit, so vollkommen, dass er nicht sündigen kann. Ist das ein Geschenk Gottes? Fällt dann der äußere Alter so fast von selbst ein wenig weg. So, also Antwort auf die Frage, treffend, die Antwort ist der Zeit würdig. Ja, ihr lieben Geschwister, wir sind ja beim Neumond und beim Vollmond hängen geblieben. Kommt eines Tages eine Schwester auf mich zu, Bruder Muhl, was ist das? Ist da etwas dran oder ist das eine okkulte Sache? Hat mir eben eine Schwester gesagt, weißt du auch, dass immer am Karfreitag der Vollmond am Himmel steht? Ja, was würdet ihr geantwortet haben? Ja, also auf so dummes Zeug achten wir Gläubige gar nicht, nicht? Ah, ja. So dumm hätten wir geantwortet. Nicht? So in Unkenntnis der Herrlichkeiten unseres Gottes. Wir haben unter anderem gelesen, Sonne, Mond und Sterne seien zu Zeichen. Ich habe gesagt, die Frage ist nur, für was? Nicht? Darf ich es gleich sagen? Nicht für astrologischen Hokuspokus, sondern die sieben Sterne, die du sahst, sind was? Zeichen für was? Für sieben Engel. Was ist mehr wert, ein Zeichen für etwas oder das bestimmte etwas? Was ist größer? Ganz klare Frage und dann wisst ihr Bescheid. Anstatt hier da das Mikrofon, stellt euch vor, hier hängt jetzt ein Hakenkreuz. So sei ich heute Abend in die Versammlung gekommen. Ich stelle die Frage, ihr kennt ja alle hier was von etwas im Hakenkreuz, nicht? Hier habe ich eins. Wer gibt mir 5 Pfennig dafür? Bruder Muhl, die schmeißen wir raus, wenn das Kreuz nicht wegkommt. Nicht? Das wäre die richtige Antwort. Aber ist das, was das blöde Blechding andeutet, ein Zeichen ist für eine Gewaltmacht, ne, die dahinter steht. Ist dort etwas los? Nicht? Ist dort eine Kraft? Ja, bitte. Ein Zeichen ist immer dann erst ein Zeichen, wenn es von sich wegweist auf das Gewaltige, wofür es nur das Zeichen ist. Ne? Jetzt bitte, wenn die Sterne von Gott aus in einer Hinsicht nur Zeichen sind, dann muss ja da, und die Sterne sind an für sich schon wunderbar, ne? Was müssen dann die wesenhaften Kräfte, die Gott durch die Sterne anzeigt als Zeichen, ne? Was muss denn da sein? Ne? Wir haben schon gehört. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Ist Gott etwas größer als die Sonne? Sein Angesicht leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft. Ist das Angesicht Jesu Christi größer als die Sonne? Ist hier jetzt die Herrlichkeit der Gestirne plötzlich nur eine Lichtsignalanlage? Gibt das heute auch so etwas? Sie seien Zeichen, Signal. Sie seien Lichter, also Lichtsignalanlage. Und zwar nicht eine Lichtsignalanlage nur von einem Hauptbahnhof in Zürich, nicht? Im Büro des Bahnhofschefs, eine große Tafel. Was sieht er da? In Form einer Lichtsignalanlage übersieht er mit einem Augenblick die gesamte riesige Bahnhofanlage, die für ihn unsichtbar ist. Stimmt's? Aha. Die gesamte Gestirnsanlage Gottes ist die Lichtsignalanlage Gottes, in welcher Gott das ganze Geschehen in der unsichtbaren Welt sichtbar gemacht hat. Ist das etwas?
Und wie?
Ist Gott sichtbar? Nein. Aber ist die Sonne sichtbar? Zeichen, bitte. Ist der Mond sichtbar? Jawohl. Für was ist der Mond das Zeichen? Zur Beherrschaft der Finsternis. Der Nacht, und Gott nannte die Finsternis Nacht. Wer ist dann der Beherrscher der Finsternis? Können wir, wissen wir. Ist das auch eine Macht, die dahinter steht, die da angezeigt ist? Ja? Und dann gibt es eine Gestirnsfamilie der Planeten. Wie nennt die Schrift diese Gestirnsfamilie der Planeten? Das sind die Morgensterne. Und die Morgensterne stellen was dar? Was sagt Gott selbst zu Hiob? Wo warst du, als ich die Erde gründete? Als alle Söhne Gottes, himmlische Majestäten, jauchzten und als alle Morgensterne jubelten. Da bringt der Geist Gottes in einem Atemzug Morgensterne, Planeten in Verbindung mit den herrlichen himmlischen Majestäten, mit den Göttern. Und dann gibt es Kometen. Was sind das für Dinge? Die kommen selten, manchmal in Jahren, Abständen von Jahren, dann in Jahrzehnten. Ich als Bub habe ja den Kometen Halley 1910 als sechsjähriger Bub gesehen. Den hätten wir sehen müssen einmal. Muss man keine Fernrohre oder weiß was alles sich bewaffnen mit etwas. Abend für Abend, riesig, gewaltig. So. Halley. Der lässt sich 10 bis 86, sind 76 Jahre Zeit, wird von Gott irgendwo im Weltall herumgelenkt, treffen kommt er wieder zurück zur Erde, nur im Unterschied zu allen übrigen Wandelgestirnen am Himmel haben die Herren Kometen die Gepflogenheit, in der Regel mit etwas Verspätung anzukommen, wieder bei der Erde. Astronomische Begründung, weil sie auf ihrer langen Reise von anderen Himmelskörpern aufgehalten oder abgelenkt werden. Ist das verständlich? Ja. Kennen wir einen Engelfürsten, der gelegentlich in Abständen vor Jahrhunderten wieder auf die Erde gesiegt wird von Gott? Mit besonderen Botschaften? Dem ist es passiert, dann er auf seiner langen Reise 21 Tage aufgehalten worden ist. Ja? Durch was? noch andere Himmelskörper, nicht? Und einen anderen Engelfürsten bitte, mit seinen Heeren. Aha. Der kam mit Verspätung an, hat gesagt, ja, weil der Engelfürst von Persien mich aufgehalten hat. Nicht? Wir sind das überein. Die Herren Kometen, nicht nur die selten kommen, nicht? Haben die Eigenschaft, etwas mit Verspätung anzukommen, weil sie auf ihrer langen Reise aufgehalten oder abgelenkt werden. So, und was passiert? Wann wurde der Komet Halley herumgelenkt, wieder Richtung Erde? Ich denke hier an den gestrigen Plan von gestern Abend. Genau 1948. Zufall, nicht? Zufall. Genau 1948 herumgelenkt. Dass er jetzt 1986 wieder uns einen gewaltigen Besuch abstatten wird. 1910, dann kommt 1914, dann kommt 1917, ja, und so weiter. Und was die heutige Astronomie bis jetzt schon unternommen hat und noch unternimmt, die kommen, fahren jetzt schon dem wieder herankommenden und schon gesichteten Kometen Halley so entgegen, um ihn schon längst zu erforschen zu können, solange er noch der Erde weit entfernt ist. 1986 wird er wieder von unserem Sonnensystem herumgelenkt und wieder ins Weltall gesandt. Ja. Nun, interessant wäre es für uns zu wissen, was dann dort für eine Sonne ist. Nicht? Ein System, das ihn so exakt und prompt 1948 herumlenkt, dass er dann 1986 wieder her ein Gastschauspiel gibt. Nicht? Aber was das bedeutet, bedeutet Gott gewählt, hat ein Zeichen eine Bedeutung. Und wenn es sich um göttliche Zeichen handelt, in Gestalt von Sonne, Mond und Sternen, haben die dann eine wunderbare göttliche Bedeutung. Antwort kann nur ja sein, gewaltig. Ich darf jetzt nur noch sagen, jetzt haben wir von Neumond und Vollmond gehört. Und immer am Karfreitagabend steht der Vollmond im Himmel. Ja, was hatte ich da für eine Antwort zu geben? Ja, liebe Schwester, vollständig göttliche Ordnung. Nur haben die Frommen keine Ahnung, nicht? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich komme zurück, 1. Mose 1. Also, Bruder Muhl, es ist bald Zeit, Schluss zu machen heute Abend. Ne? Und ich habe erst den ersten Anlauf genommen. Ne? Wie ihr merkt, ja, also, wenn wir wüssten, morgen kommt der Herr zur Entrückung, dann würde ich eine Troas-Versammlung führen. Hier kann ja einer höchstens vom zweiten Stock herunterfallen, nicht? Aber erst um Mitternacht bitte. Vorher darf man keiner einschlafen. Nicht? Und wenn denn der lebendig wieder aufgebracht ist, dann ist die ganze Versammlung purli munter geworden, dann fahren wir weiter, bis die Sonne aufgeht. Nicht? So war es ja damals. Nicht? Warum? Weil Paulus den letzten Tag, die letzte Nacht noch in Troas war. Was macht er am anderen Morgen? Seine Mitarbeiter, denen übergibt er das Fährgeld, um mit dem Schiff um die Halbinsel zu fahren, und sagt, ich will allein zu Fuß darüber gehen. Wir treffen uns dann dort wieder. Finanziert die Schiffsreise für seine Mitarbeiter und er geht allein zu Fuß. Ist das ein auserwähltes Rüstzeug? Ein auserwähltes Rüstzeug, das eines Tages sagen kann, ich, der Geringste, der Letzte der Apostel, der allein auf die Gnade Gottes durch den Glauben vertraut, ohne Gesetz und ohne jedes Werk. Ich habe mehr gearbeitet als die 12 Apostel miteinander. Aha. Hat der gute Werke getan? Mehr gearbeitet als die 12. Wer? Der nicht mit Werken umgeht und mit dem Gesetz nichts zu tun hat. Weil er freie Hände hat und freie Füße. Lieber Bruder Muhl, jetzt mach aber hier weiter, gell? Aha. Ich habe gesagt, 1. Mose 1. Da, wo wir lesen, sie seien zur Bestimmung von Zeiten. Da heißt es im Hebräischen, sie seien zur Bestimmung der Moadim. Warum plage ich euch mit einem hebräischen Ausdruck? Weil dort, wo Gott seine Festordnungen zu beschreiben beginnt, wo übersetzt ist, das sind meine Feste, Haus Israel, die ihr beobachten sollt. Das sind die und die Feste. Da heißt es im Hebräischen, das sind meine Moadim. Übersetzt meine Feste. Was haben wir auf dem ersten Blatt der Bibel eben gelesen, beachtet? Sonne, Mond und Sterne sind wozu gegeben, unter vielem anderen? Zur Bestimmung meiner Festordnungen, Moadim. Meine Feste sind diese, meine Moadim. Das ist wieder ein Fall, leider aus den Übersetzungen vollständig unmöglich zu ersehen. Und das Zelt der Zusammenkunft, das ist ein biblischer Ausdruck, nicht? Heißt das Zelt der Moadim. Warum? Weil hier die Feste gefeiert worden sind. Und das hebräische Wort Moadim ist genau das griechische Synedrium. Ist genau das Synagoge, Zusammenkunft. Ne? Und alle diese Zeitpunkte, die Gott bestimmt hat, von Sabbat zu Sabbat, ist immer von einem Mondviertel zum anderen, immer 7 Tage, nicht? 28 Tage. Und der Mensch ist im Mutterleib, wie lang? Von der Zeugung zum Geburt, wenn es normal ist? 10 mal 28 Tage. 10 Mondumläufe. So steht geschrieben. Er hat den Mond gemacht, so für die bestimmten Zeiten. Geboren werden hat seine bestimmte Zeit. Bitte. Ja. Alles geschehen unter der Sonne. Ja. Gibt es nichts Neues, weil Gott alles da vorgeordnet hat. Bitte. Das hat mit astrologischen Charakterdeutungen und Lebensprophezeiungen gar nichts zu tun, sondern da ist der Heilsplan Gottes sichtbar festgehalten. Und zwar genau, ja, also Äon, Haushaltung und Halbjahre und Sabbatjahre und wie dann immer kleiner, kleiner bis auf Tag und Stunde. Alles, das Bruchteile von Sekunden. Alles festgehalten. Originalchronometer Gottes. Was ist hier dargestellt? Also kurz. Neumond so, Vollmond so. Wann erreicht die Sonne in ihrem Höhersteigen den himmlischen Äquator auf der Erde? Wann steht sie senkrecht über dem irdischen Äquator? Das bedeutet praktisch, wann ist Tag und Nacht gleich im Frühjahr? Das ist das Erste, was Israel zu beachten hatte. Und von diesem Tag, der Tag und Nachtgleiche, hatten sie jetzt den ersten Neumond nach Tag und Nachtgleiche abzuwarten. Den ersten Neumond abzuwarten. Und hatten jetzt vom Neumond da in die Posaune zu blasen, Neumond. Und dann 14 Tage zu zählen. Und was war dann nach 14 Tagen ab Neumond? Nicht wahr? Wir haben in den Übersetzungen wieder sehr fein am 14. des ersten Monats. Nicht? Nein, 14 Tage ab Neumond heißt es im Hebräischen. Zu zählen, was ist denn am Himmel 14 Tage nach Neumond? Vollmond. Was bedeutet das praktisch für uns Beobachter von der Erde aus? Bei Vollmond sinkt die Sonne im Westen blutrot unter. Gleichzeitig geht im Osten der Vollmond blutrot auf. Die Sonne sinkt immer tiefer für jeden Beobachter, der Reihe nach. Und der Vollmond erreicht Punkt Mitternacht seine höchste Erhöhung und beherrscht die Stunde der Mitternacht vollkommen, während die Sonne zutiefst ihm gegenüber zu Füßen liegt. Erzählen die Himmel etwas? Oder beginnen sie wenigstens bei uns schon erzählen zu können? Das ganze Geschehen von Golgatha, der Vorabend, dann die ganze Nacht des Verhörs, dann der Tag, wo sie ihn gekreuzigt haben und so, genau nach Stellung von Sonne und Mond. Ganz genau. So. Ja. Es gibt ein Schriftchen, wie heißt das? Und auch die Sterne. Da ist diese Übereinstimmung. Ne? Wenn Gott die Sonne zum Zeichen für den Beherrscher des Lichtes, für Christus hingesetzt hat, funktioniert dann die Sonne als Zeichen für den Beherrscher des Lichtes. Tadellos, ganz genau, bis auf Bruchteile von Sekunden. Ihr sollt das Lamm schlachten oder den ans Holz gehängten spätestens herunterholen beim Untergang der Sonne, während der Vollmond heraufsteigt. Und die ganze Nacht jetzt, wo Christus zum ersten Mal im Grab liegt, triumphieren der Mond. Und gleichzeitig, wann ist denn Vollmond?
Bitte Kassette wenden.
Wenn der Vollmond seine maximale Oppositionsstellung zur Sonne bezogen hat, zur maximalen Widerspruchstellung. Stimmt das auch? So könnten wir beliebig weiterfahren. Also, wenn also am Karfreitag immer der Vollmond am Himmel steht, dann haben unsere christlichen Väter es auf dem Gewissen, ne? weil sie versuchten, sich möglichst weitgehend an diese Ordnungen im Gesetz, sich nach denen zu richten. Nur haben sie sich die Bequemlichkeit erlaubt, nicht auf den Neumond zu achten und dann 14 Tage zu zählen. Doch, dann machen sie, dann 14 Tage zählen. Die Bequemlichkeit aber haben sie sich geleistet. Dann würde nämlich Karfreitag einmal auf Dienstag fallen, einmal auf Mittwoch, einmal auf Donnerstag, einmal auf Montag. Das ist jedes Jahr verschieden. Aber wir wissen ja, warum haben wir einmal Karfreitag Ostern Mitte März und warum einmal Mitte April? Immer nur während einem Mondumlauf verschoben. Ne? Die Verschiebung ist aber beliebig auf irgendeinen Wochentag. Die Bequemlichkeit haben sie dann den 14. Tag immer auf den Freitag verschoben, damit dann Auferstehung an einem Sonntag ist. Leider. Leider. Nun, Zusammenkünfte. Gibt es am Sternenhimmel auch Zusammenkünfte? Dieses Jahr kommt wieder eine gewaltige am Ende. Letztes Jahr, vorletztes Jahr. Gewaltig. Alle großen Planeten in der Nähe der Sonne. Kommt der Mond noch dazu? Bewirkt gerade noch eine Sonnenfinsternis. Jetzt sollte man lesen können am Zifferblatt Gottes, am Chronometer Gottes. An dem Tage, da die Söhne Gottes, Morgensterne, pflegten vor Jehova zu treten, kam auch der Satan in ihrer Mitte. Am Himmel dargestellt, wenn die großen Planeten bei der Sonne sich versammeln und der Mond auch gerade noch dazu kommt. Dann fehlt gerade noch, dass er eine Sonnenfinsternis produziert. Dann so viel können wir schon lesen, was dann die Folge ist, so ungefähr wie bei Hiob. Dann geht es den Hiob so genau, wie es dort dann gegangen ist. Nicht? Aha. Ist das etwas anderes als astrologische Handhabung? Etwas ganz anderes. Noch einmal. So wie der kundige, fähige Leser der Lichtsignalanlage in seinem Zentralbüro auf einen Blick übersieht, ist alles in Ordnung, läuft das so, alles in Ordnung. Plötzlich etwas leuchtet rot, auf halt, halt, halt. Sofort die entsprechende Reaktion produziert. So ist unser Sternhimmel die Lichtsignalanlage unseres Gottes, die nach dem Gang und der Stellung dieser Lichter, ne? dieser Signale, dieser Zeichen, ne? genau alles anzeigt, was in der unsichtbaren Welt vor sich geht. Bis und mit, was am Thron Gottes vor sich geht. Ja. Wäre es schön und interessant, dieses Zifferblatt entziffern zu können, lesen zu können, würde sich das lohnen. Liebe Geschwister, ich darf, wenn wir schon jetzt nur so weit gekommen sind, wie wir gekommen sind heute Abend, ne? dann darf ich noch so sagen. Ich hatte die Gnade, kaum zum Glauben gekommen, sofort allem glauben zu dürfen, was geschrieben steht. Und dann fiel mir auf, dass da im Alten und Neuen Testament so sonderbare Berichte oder Erklärungen, Worte sind über die Bedeutung von Sonne, Mond und Sternen. Und dann wurde ich orientiert, eben, ja, das hat sich halt aus der ägyptischen Knechtschaft herübergeschlichen in die Bibel oder aus der babylonischen Gefangenschaft von den Chaldäern, nicht? Da haben die Juden das noch mit ins Wort Gottes genommen. Dann habe ich gesagt, Dankeschön für die Belehrung. Ich bin eines Besseren überzeugt. Umso wunderbarer sind die Dinge, die da stehen, als Offenbarung Gottes, und war dann so dumm und habe erst recht gerade diesen sonderbaren Stellen geglaubt. Und wisst ihr, was das Resultat war? Das wisst ihr nicht. Da kam ich in Kenntnis, ein Verständnis, dass ich allerdings, das versteht ihr auch, nur dem Bruder Heller und unserem lieben Familienonkel Ludwig Senz jeweils wagte anzuvertrauen, ja, was ich hier lesen kann, dann käme es so. Es war dann die Zeit des Zweiten Weltkrieges gekommen. Das sind ja die Dinge, die Ereignisse, auf der Gewalt. Dann käme es so und so und so. Adolf Heller hat mich immer gestupft. Du, das musst du den Geschwistern auch sagen, das geht nicht. Habe ich gesagt, nein. So. Hinterher hat sich herausgestellt, die Dinge waren noch wunderbarer. Ich stand hinterher noch da als ungläubiger Thomas. Weil ich von Haus aus sehr ängstlich bin. Ja. Sehr ängstlich und zurückhaltend. Also, liebe Geschwister, ja, Feste Israels als Programm für Gottes Heilsplan. Einige Worte des Überblicks. Wir haben jetzt gesehen, Passa übereinstimmend mit Golgatha. Hat Gott sich genau, entsprechend an seinen Chronometer gehalten, genau Neumond beachtet, 14. Tag Vollmond, und am 10. Tag nach Neumond muss was geschehen? Muss das Lamm bereitgestellt werden. Da sehe ich, da kam Jesus nach Jerusalem. Am 10. Tag nach Neumond und am 14. Tag bei Vollmond wird das Lamm geschlachtet. So. Dann sollt ihr vom Tage nach Passa 7 Sabbate zählen, das sind 49 Tage, und dann ist der 50. Tag, 7 Sabbate sind 7 Mondviertel, dann ist der 50. Tag ein hoher Festtag, der 50. Tag. Nach 7 Tagen. Dieser hohe Festtag nennt die Schrift, das ist das Fest der Sabbate, ja, weil 7 Sabbate erreicht sind. Nach Passa hat Gott also auf seine göttliche Weise das erste Fest in Israel, Passa, Schlacht des Lammes, hat er sich daran gehalten. Hat er ein Lamm geschlachtet. Bitte, Gott hat nicht genehmigt, ihr sollt dann irgendwie mal drauf los, einfach Lämmer schlachten als Opfer für die Sünden des Volkes Israel, sondern ihr, wer? Hohen Priester, nach der Weise lebt, ihr sollt an jenen Tage, nur einer, ein Lamm schlachten ohne Fehl. Gott hat so genehmigt. Gott hat, als er diesen Antrag genehmigt hat, an was gedacht? Und hat es nur so genehmigt. Ja, nur ein Lamm wird geschlachtet und nur an einem Tage, an dem ich wohlgefallen habe. Und allen anderen Opfern habe ich kein Wohlgefallen. Ich habe sie wohl genehmigt, um der Engel willen. So. Hält sich Gott auch daran, hat er sich auch daran gehalten, 50 Tage nach Golgatha auch ein Fest durchzuführen. Was heißt denn 50 auf Griechisch? Pentekoste ist im Deutschen verquarkt zu Pfingsten. Ist Pfingsten ein wichtiges Fest? Aha. Pfingsten. Und Petrus durfte ja nur an der Pfingstrede was sagen? Er durfte nicht sagen, es ist erfüllt, was durch den Propheten Joel geweissagt ist. Ich werde meinen Geist ausgießen über aller Fleisch. Sondern er durfte nur, weil es sich nur um eine Vorerfüllung handelte, sagen, ich werde von meinem Geist ausgießen. Also nur eine Kostprobe. Für das große Pfingsten, das jetzt dann kommt, bei der Aufrichtung des tausendjährigen Reichs. Dort gilt dann alles genau buchstäblich. Bei einer Vorerfüllung nur ein Angeld, nur ein, ja, eine Idee von dem, was noch größer kommen wird. So. So. Und im siebten, das dann im dritten Monat, im siebten Monat bei Neumond in die Posaune blasen, am 10. ab Neumond ist Yom Kippur, Versöhnungsfest, und am 15. beginnt das Laubhüttenfest. Also ein Tag nach Vollmond. Was ist ein Tag nach Vollmond? Dann nimmt der Mond wieder ab. Warum? Je näher der Mond nach Vollmond jeden Tag zur Sonne kommt, wird er immer kleiner. Ist das bei einem Bürochef auch so, wenn der Inhaber des Geschäftes erscheint? Aha, ja, bitteschön. Und in größter Abwesenheit von der Sonne ist der Mond am größten. Beginnt so langsam alles zu stimmen. Am Chronometer Gottes, in den Festordnungen Gottes. Und so stimmt erst recht die Treue Gottes in Bezug auf seinen Heilsplan für die ganze Schöpfung, den er beschworen hat. Und das Wunderbare ist nun, dass Gott seine Festordnungen in Bezug auf Zeiten und Zeitpunkte im Gang seines Originalschronometers, den er im ganzen Weltall gebaut hat, diesen Chronometer. Also die Festordnungen Gottes in Bezug auf Zeiten und Zeitpunkte hat Gott auf eine Weise sichergestellt und fixiert, wo weder Engel noch Mensch etwas daran ändern können. Stimmt? So. Jetzt die Ernten. Aus der Schrift ist ersichtlich, zur Zeit bei Tag- und Nachtgleiche, in den folgenden 14 Tagen, findet die Gerstenernte statt, am Passafest. Lesen wir so Verschiedenes von Gerstenbroten in der Schrift? Ah ja, wir sind doch Schriftgelehrte. Darf ich schnell sagen? Ich bin traurig. Traurig. Warum? Du weißt warum. Ja. Dass wir nicht bis Mitternacht weiterfahren können. Also. Wir sind nämlich, wenn die Entrückung stattfindet, die Gerstenernte Gottes. Das ist nichts. Das ist kein Posaunenstoß. Was? Habt ihr gehört? Die Ruth mit der Naomi kehrte nach Israel zurück zur Zeit der Gerstenernte. Zur Zeit, da die Entrückung stattfindet, kehrt Israel zurück ins Land. Die Witwe, nicht? Israel. Ja. Also merkt ihr, also Mitternacht wäre noch gar nichts mit. Ja. So. Weizenernte zur Zeit des Sabbat, Festes der Sabbate, also Pfingsten, als Israel. Wenn Christus sich als Weizenkorn darstellt, dann stellt er sich dar als Sohn Israels, als Jude. Weizenernte. Und im siebten Monat, was ist denn Laubhüttenfest? In allen Sorten wird alles eingebracht, die ganze Schlussernte. Gar nichts bleibt jetzt uneingesammelt. Alles wird, kommt in die Scheunen Gottes, in die Speisevorräte Gottes. Kurz. So. Wie viel Abteilung der Lebendigmachung kennt Paulus? Der Erstling Christus, dann die, die sein sind, drittens das Ende. Wie viele Festordnungen gibt es in einem Jahr in Israel? Erstlingsgabe, Passafest, Fest der Sabbate, die letzte dritte Festgruppe. Dreimal im Jahr sollen alle Männlichen sich versammeln, ein Zelt, der zusammenkommt, drei Festgruppen, drei Lebendigmachungsordnungen, drei Festordnungen und alles zeitlich festgehalten am Originalchronometer Gottes. Ich darf unser Anliegen mit dem heute Abend abschließen. Wir seien die Gerstenernte. Vers 2. Die Moadim Jehovas, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Moadim sind folgende. Er hat Sonne, Mond und Sterne geschaffen zur Bestimmung der Moadim, der Fest. Vers 4. Dies sind die Moadim Jehovas. Noch einmal, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihren bestimmten Zeit, zu ihren Moadim. Im ersten Monat, das heißt bei Neumond, ab Neumond, am 14. Tag ab Neumond, zwischen den zwei Abenden ist Passa dem Jehova. Am 15. Tag dieses Monats beginnt das Fest der ungesäuerten Brote. Was schreibt denn Paulus im 1. Korinther 5? So lasst auch uns Festfeier halten, denn auch Christus, unser Passa, ist geschlachtet. Was hat das für uns sofort für eine Konsequenz? So feget den alten Sauerteig der Bosheit aus, da ihr eine ungesäuerte Masse seid. Paulus nimmt die Satzungen der ersten Festordnungen Passa, wo ein Lamm geschlachtet wird, legt er Beschlag als Vorbild für uns, die Gemeinde des Leibes des Christus. Ist unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden? Ja. Ist er mit Christus gestorben? Ja. Wurde er mit Christus begraben? Ja. Mit ihm lebendig gemacht, haben wir ja gehört. Ja. Also Gott hat uns ja mit dem Gekreuzigten, was nach dem alten Menschen direkt identifiziert. Wir bilden einen Teil des Christus, des Lammes. Geht das uns etwas an? Ihr seid eine neue Masse, eine ungesäuerte, als der innere, verborgene Mensch des Herzens, der aus Gott gezeugt ist, in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit. Wo nur können wir noch Sauerteig der Bosheit und so weiter ausfegen? Nach dem äußeren Alten. Also er reserviert die erste Festgruppe für uns und da beachten wir noch ein paar Verse. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, so sollt ihr, das ist jetzt anlässlich des Passafestes, sollt ihr eine Garbe der Erstlingen eurer Ernte zu dem Priester bringen. Jetzt steht in der Septuaginta eine Gabe der Erstlingen, eine Apache, Erstlingsgabe. Und Paulus schreibt bei den drei Lebendigmachungsordnungen, der Erstling Christus, die Apache Christus. Ist eine Gabe eine Einheit? Besteht sie aber aus vielen Ähren? Und noch mehr Körnern. Ist der Leib des Christus einer? Jawohl. Hat aber viele Glieder. Und noch mehr Zellen. Bitte. Eine einzige Gabe der Erstlinge. Römer 8 steht was? Wir haben was? Den Erstling Christus. Wir stellen ihn dar. Wir sind die Erstlingsgabe. Zu dem Priester bringen. Wer ist der Priester? Ihr kennt ihn. Und der Priester soll die Gabe vor Jehova weben. Von was für einem Beruf war denn Paulus? Teppich- und Zeltweber. Während er am Webstuhl saß, Tag und Nacht arbeitend für sich und seine Mitarbeiter, webte er in seinen Gebeten die Garben und die Körner der Erstlingsernte der Gerstengemeinde ein. Wo ein? In die Erstlingsgabe Abache Jesus Christus. Wir. Zum Wohlgefallen für euch. Hat Gott Wohlgefallen an uns? Nach seinem Wohlgefallen? Wort für Wort. So soll sie der Priester weben. Und ihr sollt an dem Tage, da ihr die Gabe webet, ein Lamm opfern ohne Fehl. Ihr Pflicht wie sonst viele der anderen Gelegenheiten. Ein Lamm. Ohne Fehl, einjährig, zum Brandopfer, also ganz Opfer den Gehorsam. Da geht uns natürlich nichts mehr an. Was steht in Römer 12? So ermahne ich um der Barmherzigkeit Gottes willen, dass ihr eure Leiber als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Schlachtopfer zur Verfügung stellt. Und das Speisopfer 2/10 Feinmehl, gemengt mit Öl. Was sagt die Schrift über die Bedeutung des Speisopfers? Wir brauchen nur, habe ich zwei Seiten umkehren. Nein, nur eine Seite. Kapitel 21, Vers 6. Denn die Feueropfer Jehovas, das Brot ihres Gottes, stellen sie dar. Und sie sollen heilig sein. Die Feueropfer Jehovas, das Brot ihres Gottes. Wir sind die vielen ein Brot, ein Leib. Für das Leben der Welt, dem Jehova ein lieblicher Geruch. Hat Paulus auch etwas übrig für liebliche Gerüche? Vor Gott. Vor Gott ein duftender Wohlgeruch. Ja, unsere Danksagung für alles. Und sein Trankopfer. Mit dem hat Paulus natürlich sowieso nichts zu tun. Wie? Timotheus, du weißt, die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Schon werde ich als Trankopfer gesprengt über meinen Dienst. Und freue mich und ihr freut euch mit mir. Und Brot und geröstete Körner und Gartenkorn sollt ihr nicht essen, bis zu diesem selbigen Tage, bis ihr die Opfergabe eures Gottes gebracht habt. Eine äonische Satzung bei euren Geschlechtern in allen euren Wohnungen. Also erst wann kann Brot Gottes gegessen werden? Wenn das Lamm geschlachtet ist. Für heute trotz allem. Amen.
Lieber Vater, wir danken dir auch wieder für dieses Hineinschauen dürfen in deine ganze Liebes- und Heilsordnung, dass wir das erfahren dürfen, wie du uns mit in diese deine Liebesordnung hineinstellst, dass wir dich, Herr Jesus, der du ja das Fleisch gewordene Wort bist, der du in allem zu finden bist, dass wir dich darin erkennen dürfen. Und schenke Gnade, dass wir daraus schöpfen dürfen, dass wir dies auch wiederum in unseren Herzen bewegen dürfen, dass wir dich, Herr Jesus, schauen, wo wir sind, wo wir gehen.
Danke.
Und dass dein Wort uns auch beim Lesen mehr aufleuchtet. Wir danken dir auch, dass wir dich bitten dürfen für die vielen, dass du sie heute Abend gut nach Hause in das Ihrige bringst.
Ja.
Und dass wir auch morgen noch einmal Festfeier halten dürfen, gemeinsam miteinander. Und befehlen uns dir an, auch befehlen wir dir noch einmal deine heiligen Geliebten, wo sie auch sind, an. Besonders mit denen wir Freund sind, um deines Jesu Namens willen. Der Altgewordenen gedenken wir, der Jugend ganz besonders. Du bewahrst sie und danken dir für die Verheißung, die du auch unseren Häusern gegeben hast.
Danke.
Hin und her bitten die auch in diesem Augenblick noch einmal für alle Menschen und für alle, die in Ruhe sind. Vater, Dank in deiner Ruhe eingehen zu dürfen. Amen.
Amen.
Für diese Stunde danken wir dir, lieber Vater im Himmel, dass uns dein Segen, dass du dich selbst in dieser Stunde darstellst, dass wir dich erkennen mögen in allen Erscheinungen, wie du mit deinem Israel Festordnungen, wie du mit deinem Israel Bündnisse gemacht hast, wie du uns in den Gehorsam deines geliebten Sohnes durch das teure Blut Jesu Christi teuer erkauft hast. Schenk uns Gnade, dass wir offen sind, und schenk unserem lieben Bruder durch den Heiligen Geist das Wirken, dass er uns das sagen kann, dass wir in diesen Tagen noch aufnehmen dürfen und dass wir auch Weitergebende sind, dass wir Segnende sind, wo wir gehen und stehen, dass wir solche sind, die aus dem Stillen heraus deine ganze Kraft, deinen ganzen Segen über eine dankende Welt und Menschheit, die im Argen liegt, dass wir noch Werkzeuge sind in deiner Hand. Wir danken dir herzlich dafür und möchten auch jetzt im Stillen Segnende sein für alle Heiligen und Geliebten, unsere Brüder und Schwestern, die Altgewordenen, die Jugend, die Kranken. Denke, Herr Jesu, mit großer Freude auch an den Segen, den du unseren Häusern versprochen hast. Auch dort, wo wir es noch gar nicht sehen, Herr Jesu, du wirkst es. Und du machst uns selber frei, immer wieder freier, nicht mehr gebunden zu sein an den Dingen dieser Weltzeit. Ich weiß, Herr Jesu, du weißt es selbst, wie schwer so etwas zu sagen. Und du tust das. Und dass wir dich bitten dürfen, besonders auch für dein Israel, wo jetzt so wunderbare Dinge wieder schauen dürfen, in welcher Verhandlung und Not es jetzt ist, in welchen Fragen auch die Jugend in Israel ist und die Generation, die jetzt heranwächst, in der du alles tun willst, was deinem Volk noch an Verheißungen ausschreibt. Du segnest auch die Regierung Bedin und du segnest die Soldaten draußen, du segnest die Jerusalem, deine Gottesstadt, in die wir besonders im Wohlfahrt und Frieden bitten. Und danken dir auch, dass wir dich preisen dürfen über alle Menschen, denen wir begegnen, auch im Beruf, beim Einkaufen, bevor es ist. Und die Obrigkeiten sind uns ja auch hier im Lande und in Deutschland, in der ganzen Welt. Vater, was hast du uns schon in eine Stellung hineingestellt, dass wir Wirkende sein dürfen, Augenblick um Augenblick, Tag und Nacht, und in der kostbaren Gemeinschaft miteinander und untereinander. Amen.
Amen.
Festordnungen Gottes haben wir gehört. Israel anvertraut. Von Israel leider lange Zeit vernachlässigt. Ganze 1000 Jahre haben wir gehört. Da dürfen wir vorerst noch beachten, nachdem eine Zweckbestimmung der Gestirne ja darin besteht, dass die göttlichen Festordnungen der Zeit nach ganz genau vorausprogrammiert und von Gott in großer Treue eingehalten werden. Hat er den gewaltigen Originalchronometer des Ganges der Gestirne im Weltall gesetzt, um seine Festordnungen zeitlich festzuhalten. Moadim haben wir gehört, Zusammenkünfte. Auch unsere Versammlung jetzt ist eine Moadim. Und ich hoffe auch ein wenig Feststimmung, nicht? Ein wenig. Also wir sind ja von Haus aus Eisheilige, nicht? Eisheilige. Die kommen jetzt dann gerade im Mai, nicht wahr? Also gerade dann, wenn es am schönsten blühen sollte, melden sich die Eisheiligen, nicht wahr? Ja. Und nun, Ordnungen von Sonne, Mond und Sterne. Da haben wir abschließend vom Bericht der globalen Flut der Tage Noahs, eine prächtige, achtfache oder zweimal vierfache Zusammenfassung einer Verheißung, Gruppe Gottes. Solange die Erde steht, solle nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das lesen wir so und freuen uns über die Verheißung, natürlich. Aber, wie fast immer, gewaltige Wunder der Zusammenhänge und der Bedingungen und Gegebenheiten kennen wir gar nicht. Beachten wir gar nicht, nämlich. Hat Saat und Ernte mit Stellung von Sonne und Mond etwas zu tun? Oder kann der Landmann säen, wann er will? Und ernten, wann er will. Sonne, Mond und Sterne. Frost und Hitze hat mit Sonne und Mond sowieso nichts zu tun. So eine Vollmondnacht im Januar, Sommer und Winter schon gar nicht. Nichts zu tun mit Sonne und Mond. Tag und Nacht erst recht nicht. Also, jetzt habe ich recht dumm geschwatzt. Nicht? Ich hoffe aber, die Dinge sitzen umso kräftiger und deutlicher. Wenn im Segen an Josef eine Bemerkung, ein Zeugnis vorliegt, Sein des Josef, wunderbares Modell von Christus, dem Erstgeborenen, Sein sind die Triebe der Sonne, das leuchtet uns ein, und die Triebe des Mondes, steht geschrieben. Das sagen wir Frommen, das ist schon okkult, nicht? Obwohl, was ist dann das Licht des Mondes? Reflektiertes Sonnenlicht. Das ist auch nicht etwas. Sollen nicht wir das Licht der Liebe Gottes von Christus her reflektieren? Das wäre das auch etwas. Dann, warum können Ebbe und Flutzeiten genau auf beliebige Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte voraus berechnet werden? Weil sie genau auf unserer Erde durchgeführt werden, genau nach Stellung von Sonne und Mond. Und Planeten. So. Bei Neumond und bei Vollmond ist auf der Erde an der Stelle darunter Flut. Und in den 14 Tagen dazwischen, also Halbmond, ist Ebbe. Also. Na bitte. Wenn diese Stellung dieser beiden Haupt für uns, Erdbewohner, Haupthimmelskörper, die Riesenmassen der Weltmeere, Wasser, zum Teil haushoch zu heben vermögen, können sie dann in der ganzen Pflanzenwelt, wo die Kapillargefäße sowieso die Säfte nach oben ziehen, nicht? Auch noch mitwirken? Natürlich. Sein sind die Triebe der Sonne und des Mondes. Ist ein Holzfäller unter uns? Wie? Was? Zeitweise. Was? Ja. Ob du zu beliebiger Zeit Holz fällst? Ja. Heute ist man so fromm, dass man göttliche Ordnungen als okkult schon längst begraben hat. Ja. Ja. Wenn dann zur Unzeit gefällte Hölzer rasch faulen, nicht, und nicht mehr wert sind, das ist einfach eine Zeiterscheinung dann. Ja. Ebbe und Flut? Ja, bitte. War es für General Eisenhower gleichgültig, als er die große Invasion der Westmächte von England nach der Normandie zeitlich zu bestimmen hatte, ob es Ebbe oder Flut sei, wenn er da landen will, war ihm das gleichgültig. Auf was hatte er also zu achten? Wie Sonne und Mond stehen. Also das ganze unheimliche Gebiet der Kriegführung. Ich mache Kurzschluss. Überhaupt alles auf dem Erdenrund unter den Menschen, bis Nahrung und Kleidung und, hängt ab von der Stellung von Sonne, Mond und Sternen. Denn was hat Gott selbst dem Hiob, seinem Freund, gesagt? Erstens, knüpfst du das Gebinde des Siebengestirns, Hiob? Ich stelle die Frage, knüpft Gott gern Gebinde, Bande des Friedens und der Liebe? Aha, das stellt er dar im Siebengestirn. Oder lösest du die Fesseln des Orion, das heißt im Hebräischen die Fesseln des großen Toren, löst unser Gott gerne Fesseln der Sünde und der Torheit, das stellt er hier dar. Führst du den großen Bären heraus samt seinen Säulen? Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Oder lässest du die Bilder des Tierkreises, die zwölf, heraustreten zu ihrer Zeit, oder bestimmst du hier ihre Herrschaft über die Erde? Wo steht das geschrieben? In welchem okkulten Buch? Wo steht das geschrieben? Da, im Buche Gottes. Darf ich, oder lassen wir uns hier einmal eine Bresche schlagen in unsere Gott nicht wohlgefällige Frömmigkeit. Und wollen uns ganz neu innerlich einstellen, wenn wir unsere Schrift lesen, dass wir je auf jedes Wort achten und augenblicklich jeden Gedanken, der sich erhebt, wir irgendeine Wahrnehmung, das sei ein Widerspruch und das sei eine eigenartige Sache. Nein, jeden Gedanken, der sich erhebt, wieder die Erkenntnis Jesu Christi in der Schrift, sofort gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus, indem wir jede Vernunft, jeden Vernunftschluss, jede Vernunftfestung zerstören. Das sind die Kriegsleute Jesu Christi. Jeden Vernunftschluss, der sich erhebt, wieder ein einfaches Glauben, was geschrieben steht, zerstören wir und nehmen jeder, machen Gefangene, nämlich unsere eigenen Gedanken, die sich dagegen erheben. Und die Kriegsleute Jesu Christi. Nahrung und Kleidung, ganze Zeitrechnung, Welt- und Heilsgeschichte, alles abhängig von Sternzeiten, Erntezeiten, Festzeiten, Heilszeiten, alles von Gott in seinem Chronometer zeitlich festgelegt. Aha. Die Himmel sind die Bibliothek der Herrlichkeit Gottes. Und unsere Bibel ist das Buch der Niedrigkeit Gottes. Papier, Druckerschwärze, in zwei Pappdeckeln drin. Ne? Wer gibt mir etwas für einen Buchstaben da drin? Aha. Hebräisch 22 Buchstaben, Griechisch 25 Buchstaben. Je nachdem ich die Buchstaben aneinanderreihe, die 22, kann das, was das bedeutet, für mich eine Riesenerbschaft sein, ne? Oder ein Todesurteil. Stimmt's?
Sie seien zu Zeichen, haben wir gelernt. Eine der Zweckbestimmungen. Das hebräische Wort Ot, Mehrzahl, Ot, Ot, Zeichen, ist gleichzeitig das Wort für Buch, heißt gleichzeitig Buchstaben. Ha ja, wenn die Himmel die Bücherei Gottes sind, hat dann auch Buchstaben da drin. Worin bestehen nun die Buchstaben im Buch der Herrlichkeit Gottes der Himmel? In den Sternen, das sind die Buchstaben. Zeichen, Buchstaben. Oh. Und wenn die Himmel ihren Dienst getan haben werden, dann werden die Himmel zusammengerollt wie ein Buch und das auf die Seite gelegt wird. Also, je nachdem, wie nun diese Buchstaben am Himmel von Gott aneinandergereiht werden, die verschieben sich ja ständig, bedeutet die Schrift Krieg oder Frieden? Bitte. Schwere Zeiten oder glückselige Zeiten? Und so weiter. Und so weiter. Jetzt etwas sehr Praktisches. Meine Damen und Herren, Ihre Uhren am Handgelenk sind nichts anderes als der Sternhimmel am Handgelenk, hat ein gottesfürchtiger Zürcher Astronom in einem Vortrag gesagt. Das sind 12 Ziffern, warum? Führst du die Bilder des Tierkreises herauf zu ihrer Zeit? Oder bestimmst du ihre Herrschaft über die Erde? Achtung! Jetzt sind sie aber nur Zeichen, nur Buchstaben. Wenn der Herr Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega, meint er dann ein Druckschwärzer Alpha und ein Druckschwärzer Omega? Ne? Nein. Der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und nun? Wir haben gelernt, ein Zeichen kann an und für sich wertlos sein. Nicht? Hakenkreuz, keine 5 Pfennig wert als Blech. Ne? Unheimliche Macht repräsentieren, darstellen, direkt, da sitzt die Kraft, sitzt direkt in dem Zeichen. Ne? Aber das Zeichen verglichen mit der Macht selber ist fast null. Ne? Die Sterne sind herrlich und sind doch nur Zeichen, doch nur Buchstaben. Ja, dann muss das, für was die Sterne Zeichen sind, übergewaltig sein, wir haben gesehen. Die Sonne für Christus, der Mond für Satan, die Planeten für die Söhne Gottes und die Kometen für die großen Botengänger Gottes wie in Gabriel und so weiter und so weiter. Und das ganze Heer der Himmel, einmal ist das ganze Heer der Himmel Sonne, Mond und Sterne und das andere Mal ist das ganze Heer der Himmel eine Generalversammlung der Geisterwelt vor dem Throne Gottes. Was gilt jetzt als Heer der Himmel? Ne? Das sichtbare Heer der Himmel, haben wir gesagt, ist nur die Lichtsignalanlage Gottes. Für was? Was in der Unsichtbarkeit des Weltalls alles vor sich geht, bis und mit am Thron Gottes. Wäre das interessanter, dieses Zifferblatt etwas kennenzulernen und lesen zu lernen, verstehen zu lernen. Ich durfte ja darauf hinweisen, ich in meiner Dummheit, allem zu glauben schon, ich war kaum zum Glauben gekommen, nicht? Habe allem geglaubt, was geschrieben steht in der Bibel von Sonne, Mond und Sternen. Und für diese Dummheit hat Gott mich belohnt, Zusammenhänge sehen zu dürfen. Ja. Was? Dem Herrn sei Dank. Aber, so. Ja, jetzt etwas Praktisches. Ihre Uhren am Handgelenk, nichts anderes als der Sternhimmel am Handgelenk, also die 12 Ziffern. Ja, welchem Weisen oder welchem okkulten Forscher kam es einmal in den Sinn, wir teilen jetzt einfach den Umkreis der Gestirne in 12 Teile. Wem kam das in den Sinn? Im Altertum. Das Altertum ist noch viel zu jung. Das hat Gott bestimmt. Sagen wir, jetzt steht der Vollmond an dieser Stelle unter den Sternen. Wenn er einmal herumgegangen ist, so, dann ist der Vollmond einen Zwölftel daneben vom Umkreis. Und jeder Umlauf des Mondes verschiebt sich um einen Zwölftel. Und wenn er zwölfmal herum ist, wie unser großer Zeiger hier, nicht, dann ist eine Stunde vorbei, dann ist der kleine Zeiger nur ein Zwölftel weitergegangen. Das ist nur das Abbild, das Modell für das, was Gott am Himmel, also wer hat den Umkreis der Gestirne um die Erde in zwölf Teile geteilt? Wer? Gott. Aha. Station, Gesetz. Schon das Zifferblatt lesen zu können, muss ja ein Kind dann mal lernen, nicht? Ein Säugling ist schon zufrieden, wenn es Tick-Tack macht, nicht? Jetzt darf ich etwas boshaft sein in meiner Liebe zu den Formen. Und die Formen haben noch nicht mal gemerkt, dass Tick-Tack macht. Günther? Einverstanden? Also. Was ist denn das Zifferblatt? Ist ja nur die sichtbare Hälfte der Uhr. Ist hinter dem Zifferblatt auch noch etwas, das man nicht sieht? Sind vielleicht erst hinter dem Zifferblatt im Uhrwerkgefüge die entscheidenden Vorgänge? Und das, was auf dem Zifferblatt sichtbar wird, ist dann nur das Anzeigen, wie die Kräfte dahinter laufen. Aha. Aha. Der ganze sichtbare Sternhimmel ist das Zifferblatt und stimmt genau mit dem überein, was in der Unsichtbarkeit des großen Uhrwerkgefüges der verborgenen Geisterkräfte vor sich geht und stimmt, kann nicht anders als ganz genau miteinander übereinstimmen. Was ist denn der Glaube? Zweiter Teil von Hebräer 11, Vers 1. Ein Bloßlegen der Natur der Vorgänge, die man nicht sieht im Weltall. Das ist der Glaube. Die Welt sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Also der ist zufrieden mit dem Zifferblatt. So. Dürfen wir hierher zurück? Und schlagen 1. Korinther 15 mal auf. Von Vers 20 an. Nun aber ist Christus aus Toten erstens auferweckt.
Fortgang auf Kassette 2.